Ich mache das meistens so, dass ich mal in der Perikopenfolge nachschaue, was für Predigttexte für den Sonntag vorgeschlagen sind. Und wenn es mir taugt, wenn ich damit was anfangen kann, dann nehme ich das auch ganz gern, weil dann ist man wenigstens sicher, dass nicht am vorigen Sonntag schon jemand drüber predigt hat. Auch nicht ganz, ich weiß, Willi. Aber meistens. Und dieses Mal war es so, ich habe die vorgeschlagenen Predigttexte angeschaut und habe sofort gesehen, Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Da geht es, das ist diese Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan. Ich habe mir gedacht, darüber möchte ich predigen. Das ist so ein wunderbarer Text, darüber möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Als Einleitung, und ihr braucht jetzt noch nicht aufstehen, als Einleitung für diese Predigt möchte ich ganz kurz einen Text lesen aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums und ich steige da einfach einmal bei Vers 9 ein. Er, Christus, das Wort, war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und dann kommt einer meiner Lieblingsverse, und das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wie gesagt, nur die Einleitung. Was sagt uns diese Einleitung? Ja, grundsätzlich, alle Menschen können Jesus bei der Begegnung mit ihm identifizieren als den, für den sie gemacht sind. Alle Menschen, die ihr Herz öffnen diesem Jesus, erleben dann auch sowas wie innere Bestätigung. Ich bin angekommen. Da bin ich richtig. Erleuchtung ist kein mystisches inneres Erlebnis, sondern es ist ein sich im Licht wiederfinden. Und so ist man eher beleuchtet, erleuchtet, in dem Sinn, dass endlich das Licht ins Leben gekommen ist. Es ist hell, um uns und in uns drinnen. Die Tragödie in unserem Leben ist, dass die Schöpfung und auch damit die Geschöpfe die Erkenntnisfähigkeit für den Schöpfer verloren haben. Wir sehen nicht mehr. Wir erkennen nicht mehr. Der Mensch versteht sich selbst nicht mehr. Und so kommt Jesus zu seiner Schöpfung, zu seiner Wohnung. Aber er wird abgewiesen. Er kommt in seine Familie, aber er wird fortgeschickt. Und trotzdem sagt das Wort, aber wer ihn aufnimmt, der erlebt die wesentlichste Veränderung in seinem gesamten Dasein. Er wird Kind Gottes. Und das ist das Erlebnis des Lebens, das uns ganz neu mit Kraft füllt. Mit einer neuen Art des Lebens, indem wir auf einmal eine neue Lebenskraft entdecken. Es hat auch mit einem neuen Recht zu tun, einer neuen Rechtstellung. Wir sind auf einmal Kinder Gottes, hineinadoptiert in das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Wer Christus aufnimmt, wird Mensch nach Gottes eigentlichem Sinn. Er wird ein Mensch, der gottgefällig lebt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und dann lesen wir eben, und das Wort wurde Mensch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Nun, Wie geraten wir in dieses Licht? Wie leuchtet uns das Licht? Wie gelingt es, das zu verstehen, das anzunehmen? Nun, ganz einfach, sagt uns die Schrift, indem Gott zu uns kommt, sich uns erklärt, sich verstehbar macht. Er nimmt unsere Gestalt an, er kommt zu uns. Und immer wenn Gottes Wort sich darstellt, dann ist Glanz da, dann ist Herrlichkeit da, ein unwiderstehlich schönes Licht. Und im Johannesevangelium greift der Johannes 7-mal in den Vorrat an Erfahrungen mit Jesus und zeigt 7-mal etwas von dem Glanz, wenn er besonders hervorgeleuchtet ist, wenn etwas zum Staunen gebracht hat. Und immer geht es dabei um eine Darlegung eines Themas, einer Frage. Ist er der Messias? Oder noch besser gesagt, es geht um eine Feststellung. So hat sich der Messias bekannt gemacht. Und der Johannes sagt dann, darum haben wir ihm geglaubt. Darum haben wir an ihm unser Leben festgemacht. Und es sind 7 Wunder, 7 Darbietungen, 7-mal eine Erfahrung, die uns diesen Glanz Gottes zeigt. Und das erste Bild ist diese Hochzeit zu Kanaan. Im 2. Kapitel, und ich lese ab Vers 1, und das wäre jetzt die Lesung für die Predigt. 3 Tage später war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Jesu aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus sprach zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren dort aber 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt nach der Sitte der jüdischen Reinigung und jeder fasste 2 oder 3 Maß. Jesus sprach zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken geworden sind, dann den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Lieber Vater im Himmel, segne Reden und segne Hören. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Dieses erste Zeichen birgt alle anderen Zeichen in sich. Die Heilung des Langzeitkranken, die Speisung der 5000, als Jesus über den See geht, die Heilung eines Blindgeborenen, die Auferweckung des Lazarus und so weiter. Dieses Hochzeitsthema, das ist das erste und das letzte Thema der Bibel. Das ist die große Klammer der Bibel. Es fängt an mit einer Hochzeit und Jesus brachte die Eva zum Adam und es hört auf mit einer Hochzeit, wenn wir das letzte große Hochzeitsmahl feiern. Das erste, das Gott segnet, eine Hochzeit. Das letzte, auf das wir hoffen, eine Hochzeit mit dem Lamm. Wurdest du jemals gefragt oder hast dich selber mal gefragt, wenn ich Christ wäre, welchen Unterschied macht es? Was wird sich in meinem Leben ändern? Was hat sich in meinem Leben geändert? Warum soll ich Christ werden? Welchen Unterschied gab es bei den jungen Männern, die Jesus da gefolgt sind, mit denen Jesus unterwegs ist? Die Jungs da, die mit Jesus unterwegs sind, die fingen gerade erst an, das herauszufinden. Und ich weiß jetzt nicht, auf welchem Wegabschnitt du mit Jesus bist. Ob du auch gerade erst anfängst zu checken, worauf du dich da eingelassen hast. Oder ob du schon, so wie ich, ein paar Jährchen unterwegs bist mit ihm, schon vieles herausgefunden hast und darum umso mehr weißt, dass noch es vieles gibt, das herausgefunden werden will. Die Jünger, die waren gerade am Anfang in dieser Geschichte und ich möchte euch einladen, etwas herauszufinden, wie Jesus ist. Die erste Entdeckung, die die Jünger in dieser Geschichte machten, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann ist es ein Leben nicht ohne Spaß. Es ist auch kein Leben ohne soziale Teilhabe und ohne Partys. Es ist nicht die Art von Leben, wo man nichts genießt, es nicht wagt, an etwas teilzunehmen, das vielleicht auch Spaß machen könnte. Jesus nahm sie mit, als er zu dieser Hochzeit eingeladen wurde. Das war mit Sicherheit das allererste größere Ereignis, das sie zusammen erlebt haben. Gerade zuvor hat er sie berufen. Was sahen sie bei Jesus? Sie sahen einen Mann, der das Leben genießen konnte. Sie sahen einen Mann, der die Menschen liebte. Es war gut, mit ihm unterwegs zu sein. Er konnte lachen und die Menschen lachten mit ihm. Er muss einen wunderbaren Sinn für Humor gehabt haben. Und sie hatten alle eine wundervolle Zeit miteinander an dieser Hochzeit. Singen, tanzen, versuchen, dem Brautpaar eine glückliche Zeit zu bereiten, Witze erzählen, vielleicht ein paar kleine Tricks zeigen, lustige Geschichten einstudieren. So wie wir es auch kennen bei einer Hochzeit. Da geht es meistens, soweit ich das miterlebt habe, recht lustig zu und freudig. Und festlich. Es war also zuerst einmal kein großer Unterschied zu ihrem Leben zuvor. Und ich bin froh, dass die Geschichte gleich am Anfang im Johannesevangelium so erzählt wird. Denn wisst ihr was? Ich erzähle euch ein Geheimnis. Ich genieße das Leben unheimlich gern. Es ist ein schönes Leben, das Gott mir geschenkt hat. Und es gibt so viel, worüber ich dankbar bin, was ich genießen kann und ich möchte es nicht missen. Es gibt auch die weniger schönen Momente. Oh ja, die gehören dazu. Aber wir leben gerade und erleben gerade die Festzeit. Ich möchte noch ein bisschen weiter mit euch festeln. Aber wie es so schön ist, gerade wenn es so richtig gemütlich wird, dann passiert ein furchtbares Drama. Das schrecklichste Problem, das bei einer Hochzeit hätte passieren können. Abgesehen vielleicht vom plötzlichen Tod der Braut oder des Bräutigams. Und niemand hat es zuerst wirklich bemerkt. Ich denke, wenn ich mir die Situation so überlege, es begann als leises, nervöses Flüstern zwischen der Mutter des Bräutigams und denen, die an den Tischen servierten. Angst in den Gesichtern, Bestürzung, Verzweiflung. Und dann haben sie die Köpfe zusammengesteckt und haben überlegt, was können wir denn da tun? Aber sie haben entdeckt, es würde keine schnelle Hilfe geben, denn hier auf der Hochzeit kein Wein, bedeutet im Kontext gesehen im ganzen Dorf kein Wein. Und Maria, die Mutter von Jesus, die mischt sich ein. Die ist ganz leise zur Männerseite von der Hochzeit, denn damals haben Frauen und Männer getrennt gefeiert. Kaum vorstellbar, die haben auch getrennt getanzt. Sie ging zu den Männern rüber und hat ihren Sohn am Ärmel gezogen und hat gesagt, kannst bitte kurze Minuten mitkommen? Und ich denke, das hat sie oft getan, denn er war ja der älteste Sohn. Und er hat sich jahrelang nach dem Tod des Vaters um sie und um die Familie gekümmert. Und dann hat sie ihm dieses Drama, diese furchtbare Botschaft ins Ohr geflüstert. Sie haben keinen Wein mehr. Warum ist diese Botschaft so furchtbar? Nun, die Hochzeit, eine Hochzeit im jüdischen Kontext, das ist was ganz was Besonderes. Die jüdische Tradition sagt, bei der Hochzeit werden Braut und Bräutigam zu König und Königin. Bei der Hochzeit, da lief das ganze Dorf, die ganze Umgebung, das ganze Volk zusammen. Die Ältesten sind gekommen, um dem Brautpaar zu dienen. Der Priester ist gekommen, um dem Brautpaar zu dienen. Alles hat sich auf sie fokussiert. Diese große Freude, dass das Leben Gottes weitergeht. Dass es weitergetragen wird, dass wieder sich zwei gefunden haben und sich unter den Segen Gottes stellen. Das wurde gefeiert. Mit allem, was dazugehört. Und ein Symbol, eine ganz tiefe Symbolik im Alten und im Neuen Testament war der Wein. Und das haben wir bis heute herübergerettet. Wein steht für Freude, Wein steht für Leben. Für das Leben schlechthin. Wenn der Wein ausgeht, dann heißt das, die Freude ist verbraucht. Ehe alles so richtig begonnen hat, ist schon wieder aus. Kann ja nicht sein. Und das hat ein bisschen auch etwas mit unserem Leben zu tun. Mit unseren Hochzeiten, mit unserem Dasein. Die Freude, so wie wir Menschen das organisieren können, wie wir Menschen darauf achten können, diese Freude, die reicht nicht, die erschöpft sich. Die Freude, die aus uns Menschen kommt, die ist endlich, die greift immer zu kurz. Und das erste Zeichen des Messias, das erste Zeichen nach Johannes, wo Jesus sagt, wo Jesus zeigt, ich bin's, ich bin der, der kommen muss. Dieses erste Zeichen, er, Christus, stellt die Freude wieder her. In unserer Geschichte folgt dann so ein kleines Argument, wo Jesus die Maria noch auf ein ganzes seltsame Art und Weise zurechtweist, da möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, das wird den Rahmen sprengen. Aber es endet dieses Argument mit erstaunlichen Worten von der Maria an die Diener. Die Maria sagt zu den Dienern, tu, was immer er dir sagt. Wegen dieser Worte preise ich Gott, preise ich die Maria. Sie ist eine meiner Favoritinnen sowieso. Tut, was immer er sagt. Ich denke, das war das Lebensmotto der Maria. Und dann geht die Geschichte weiter. Die tun wirklich, was er sagt. Faszinierend. Sie füllen 6 Krüge mit je 100 Liter Fassungsvermögen mit Wasser. Sie füllen sie randvoll. Kein Tropfen hätte hinzugefügt werden können. Und sie benutzen einfaches Wasser. Gewöhnliches, nasses Wasser. Nichts als Wasser. Schmeckt gewöhnlich, eigentlich noch nichts. Fühlt sich gewöhnlich an, sieht gewöhnlich aus. Und mit diesen 6 Krügen gehen sie zum Zeremonienmeister. Und wahrscheinlich war das Kerl schon selber so beschäftigt mit Trinken vorher, dass er die Katastrophe gar nicht wirklich bemerkt hat. Und er schmeckt diesen Test, den sie ihm da servieren, und er denkt, es kommt jetzt aus einem neuen Fass, und er erwartet, gefragt zu werden, ob die Hochzeitsgesellschaft eh schon besoffen genug ist, dass man jetzt auf gut Österreichisch das Geschlodert servieren kann. Und er ist sehr verblüfft. Und dann ruft er den Bräutigam Und er sagt ihm, du könntest jetzt eigentlich anfangen zu servieren, was immer du willst, solange ein bisschen Alkohol drin ist. Aber was tust du mit diesem erstklassigen Tröpferl? Bist du wahnsinnig? Und das ist auch so eine Aussage dieses Zeichens. Das Beste kommt dann, wenn wir es gar nicht mehr erwarten. Das Beste kommt am Schluss, da gibt es einen Film auch, ja, aber auf den möchte ich jetzt nicht eingehen. Das Beste, wenn wir glauben, dass es immer schlimmer wird, dann kommt Jesus. Und das ist das Beste. Und dies war das erste seiner Wunderzeichen. Jeder wusste von da an, wenn er sich an diese Hochzeit erinnert, Jesus war da. Er war hier, wir haben es erlebt. Ein Wunder, eine wunderbare Erfahrung. Jesus stellt die Freude wieder her. Er brachte wieder Freude in unser Leben. Nun, was bedeutet das alles? Ein paar Gedanken zum Schluss über die innere Bedeutung, zumindest so eine Andeutung davon. Eine der traurigsten Auswirkungen der Sünde, des ohne Gott Unterwegsseins, ist, dass sie Stück für Stück alle Freude aus dem Leben nimmt. Sünde ist ein Freudenkiller, kein Freudenbringer. Seine Illusion. Am Ende bleibt immer die Traurigkeit. Aber das Leben, das Gott geschenkt hat, das Gott uns schenken will, das sollte immer reine, feine, vollkommene Freude an sich sein. Nur die Freude am Leben zu sein, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Nur mit Gott unterwegs zu sein. Aber davon sind wir schon weit weg, oder? Wir sind zwar die reichsten, am besten ausgebildetsten, spaßorientiertesten, mobilsten, aktivsten Menschen aller Zeiten, aber auf der anderen Seite werden wir trotzdem von Tag zu Tag verwirrter und unzufriedener und trauriger. Wir klammern uns an unseren Wohlstand, versuchen daraus Sicherheit zu finden. Aber tief in unserem Herzen wissen wir, das ist zu wenig. Und da hinein kommt die gute Botschaft. Auch heute kann dir das noch passieren. Du rechnest gar nicht damit, das muss ja nicht gerade eine Hochzeit sein, aber du bist unterwegs in deinem Leben und mitten hinein wird dir Jesus vorgestellt. Und du hörst ihm zu, du beobachtest ihn und auf einmal lässt sich nicht mehr los. Du begegnest dem Leben, du begegnest der Freude in Christus. Und dazu nur zwei Gedanken dazu. Wie hat Christus das gemacht? Wie macht Christus das? Für mich war das ein super Augenöffner und mit dem möchte ich auch gleich schließen. Erstens, ich hole noch einmal die Maria hervor. Was immer er dir auch sagt, tu es. Zweitens, er macht aus Wasser Wein. Zuerstens, fang an, das zu tun, was er dir sagt. Lebe einfach danach, in einer fröhlichen, geistlichen Einfalt. Das ist das Wort, lebendig. Mitten unter uns. Tu es. Und du wirst Freude erfahren. Das Tun, das Wort Gottes, bringt dir Freude im Leben. Zweitens, Jesus verwendet nur Wasser, um daraus besten Wein zu machen. Er benutzt die gewöhnlichen Dinge. Liebe Leute, wir brauchen keinen Superhype. Wir brauchen nicht von Erlebnis zu Erlebnis hüpfen. Mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein, zuzusehen, wie er immer wieder treu aus Wasser Wein macht, das ganz Normale ist genug, um bei Jesus Freude zu finden. Das gewöhnliche Wasser des in die Schule gehens, des Briefeschreibens, der Gartenarbeit, der Arbeit in deinem Job, der Mahlzeiten, der Pflege von Kranken, des Kennenlernens anderer, des Gottesdienstbesuchens, dieses ganz normale Wasser ist genug. Jesus wird es verwandeln. Das normalste Wasser schmeckt mit Jesus wie der beste Wein. Und das bedeutet jetzt nicht ein permanentes Grinsen auf dem Gesicht, sondern eine Kraft, die mich trägt, die immer wieder da ist, egal wie die Umstände sein mögen, mit denen du konfrontiert bist. Selbst in einer Pandemie darf ich mich an diesem Zeichen festhalten. Er, Christus, bringt Freude in mein Leben. Gerade wenn es eng, wenn es herausfordernd ist, wenn ich gar nicht damit rechne, überrascht er mich und macht Wasser in Wein. Und der gute Wein, das Beste, kommt am Schluss. Wenn wir mit unserem Latein schon lange am Ende sind, und fängt Jesus erst wirklich an. Und wie hört unser Text auf? Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit, die Freude schenkt. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass uns das immer wieder begegnet in unserem Alltag. In den normalen Dingen des Lebens. So wie hier im Gottesdienst. Amen.